Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit unseren wiederkehrenden Lieblingsgästen,
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, wir werden jetzt heute anknüpfen an die letzte Folge und noch ein bisschen weiter reden über das Race Across Austria.
Ja, und wie wir letztens schon angekündigt haben, wir haben nachgefragt und wir haben keinen Korb bekommen, sondern eine Zusage. Und wir freuen uns irrsinnig, dass heute die Elena Roch bei uns ist. Aber bevor wir zu Elena schalten, nach Tirol, Flo, möchtest du uns noch gerne ein bisschen was erzählen?
Ja, also ich bin ja jetzt wieder im Training, beziehungsweise ich fahre jetzt wieder Rad, habe nur 2 Tage frei bekommen und ich glaube, es hat jeder irgendwie so sein Ritual, bis man sich endlich überwindet und einmal am Radl sitzt und das Haus verlassen hat. Und ich habe immer, nachdem ich mir die Radlhosen anziehe, schmiere ich mich mit einer Arschcreme ein und die steht bei mir im Kastel. Und weißt du, was eine Teufelskralle ist?
Teufelskralle? Nein, aber klingt nach Traumasalbe, die heiß wird vielleicht.
Ganz genau, das ist es, ja. Und die hat die Sabine in letzter Zeit öfter braucht und die hat sie ins Kastel neben meine Arschcreme gestellt. Und die Dosen schauen sie schauen nicht gleich aus, aber sie haben die gleiche Größe und den gleichen Drehverschluss. Und weil es halt einfach schon so in mir drin ist und einfach so ein Ritual, ich greife eine ins Kastel, schraube die Creme auf, denke mir nichts dabei und habe mir die dann auf den Arsch geschmiert. Und es hat dann ziemlich schnell ziemlich zum Brennen angefangen. Das war sehr, sehr unangenehm.
Hat es dich beschleunigt beim Radlfahren?
Nein, ich habe mir alles runtergerissen, habe mich abgeduscht und abgewischt und dann habe ich mit einer frischen Hose das Ganze nochmal von vorne begonnen.
Ich muss jetzt auch kurz erzählen, weil mir geht es jetzt noch ein Race Across Austria und Anführungszeichen, ich bin ja nicht wirklich mitgefahren. Ich hab's begonnen und habe aufhören müssen und meine Sturzwunde an der Hüfte ist so jetzt am Abheilen, aber das zieht sie noch ein bisschen. Das geht nicht so schnell, weil sie recht tief war. Und ich laufe jetzt daheim immer in der Badehose. Also nicht in einer Badeshort, sondern in einer Badehose, die Sabine sagt, sie findet super und sie nennt es den gefährlichen Dreiecksschnitt. Aber ja. Ich glaube, jetzt haben wir genügend Geschichten
aus unserem Intimbereich beschäftigt. Genau. Ja, und bevor wir jetzt nach Tirol schalten zur RACA 1000 Siegerin, hören wir uns ganz kurz eine Sprachnachricht vom RACA 500 Sieger aus Südtirol an, vom Simon Morandell.
Hallo Christoph und Flo. Zum Ultraradfahren bin ich tatsächlich über euren Podcast gekommen, den ich von Anfang an eigentlich höre. Und auch wenn ich mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen kann, selbst mal so einen Start zu gehen bei so einem langen Rennen, hat es mich mit der Zeit und mit den vielen Dotwatchen allerweil mehr gereizt, selbst mal zu starten. Nach einer Stunde im Rennen hat es dann auch angefangen, richtig stark zu regnen. Aber ich habe mich schnell dran gewöhnen können und dann ist auch die Anspannung und die Nervosität verschwunden und es hat angefangen, richtig Spaß zu machen. Verpflegt habe ich mich auch von Anfang an mit Riegel, Gels und Pulver in die Flaschen mit ca. 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde und 1,5 Liter Wasser. Und das ist bis ins Ziel auch gut gegangen. Ein Tipp aus dem Podcast war der Kaffeeverzicht 1,5 Wochen vor dem Rennen. So haben die Koffeingels noch in der Nacht gut funktioniert. Ich habe auf jeden Fall vor, nächstes Jahr wieder am Start zu gehen, auch vielleicht auf der 1000 Kilometer Strecke.
Ja, danke Simon und freut uns, dass du so ein großer Sitzfleisch-Fan bist natürlich.
Ich glaube, die Elena hat uns jetzt schon zugehört, während wir unsere mehr oder weniger privaten oder intimen Geschichten ausgetauscht haben. Und vielleicht können wir gleich fragen, wie es ihr geht, nach dem Race Across Austria, wie die Erholung vonstatten geht und ob es da irgendwelche Probleme gibt, so mit unterschiedlichen Beschaffenheiten des Hinterteils oder so. Liebe Elena Roch, schön, dass du da bist und hi.
Hi, danke, dass ich da sein darf, gefreut mich voll. Ja, ich habe schon euren Geschichten gerade gelauscht, das stimmt, habe schon ein bisschen grinsen müssen. Meinem Sitzfleisch geht schon wieder ganz gut. Jetzt sind ja knapp 2 Wochen vergangen. Ich habe ein bisschen, also die Zehen sind ein bisschen taub in einem Fuß, aber sonst alles wieder halbwegs ganz gut.
Ja.
Muss nicht in der Badehose rumrennen.
Ja, bei dem Wetter, es ist kein Badewetter, leider, immer noch nicht. Jetzt haben wir gedacht, wir haben allen Regen, den man abkriegen kann, beim Racker abgekriegt, aber anscheinend gibt's, wo der herkommt, noch mehr davon. Also seit dem Racker keinen einzigen Tag im Trockenen trainiert, aber ich bin ein bisschen stolz auf mich, ich bin immer draußen gefahren.
Ich habe mir auch schon gedacht, wir haben das abonniert.
Wie läuft es bei dir jetzt, Elena? Bist du wieder ins Training so ein bisschen eingestiegen?
Ich war relativ lang ziemlich müde, jetzt so die anderthalb Wochen nach dem Rennen. Und ja, jetzt ist es langsam wieder ein bisschen gemütlicher losgegangen.
Ich habe auf Strava gesehen, du warst laufen. Ist das überhaupt erlaubt?
Ich habe nicht vorher gefragt, aber ich habe noch keine Schimpfe dafür gekriegt. Ja, ich vermisse, dadurch, dass ich ursprünglich vom Laufen komme, vermisse ich es ein bisschen jetzt so in der direkten Vorbereitung. Deswegen haben wir jetzt eine kleine Laufrunde gegönnt für den Kopf.
Apropos Pause vom Radlfahren. Ich kann mich noch erinnern, wir haben uns vor, was waren das, 2 Jahren oder so getroffen. Das war in Innsbruck. Ich habe einen Vortrag gehabt und wir sind nachher noch gemeinsam essen gegangen oder was trinken gegangen. Und das war irgendwie so im Herbst, das war glaube ich September, Oktober. Und dann habe ich erzählt, die Sabine und ich fahren jetzt dann ein bisschen länger auf Urlaub. Wir sind so 3-4 Wochen weg und du hast so ganz wahrscheinlich mit so ein bisschen einem leicht schlechten Gewissen so gelächelt und hast gesagt, ja, du wirst jetzt auch auf Urlaub fahren, aber wahrscheinlich ein bisschen länger, wahrscheinlich ein halbes Jahr und vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und du weißt noch gar nicht so ganz genau, was hingeht. Und Radl fahren wirst du auch recht wenig in der Zeit. Und ich habe dann unterwegs mir schon gedacht, also wie ich halt eure Reise mitverfolgt habe, wer weiß, ob du jemals wieder zurückkommst nach Österreich, weil ich warst du, glaube ich, auf einer halben Weltreise und ja, wie war das? Wie lange wart ihr dann wirklich unterwegs? Wie viel bist du unterwegs dann doch Radl gefahren? Ich glaube, es hat einmal ein gebrauchtes, altes Radl den Weg zu euch gefunden. Und ja, wie ist es dann quasi wieder gekommen, dass du doch wieder aufs Radl steigst, nachdem du ja davor das Race Around Austria 1500 schon gewonnen hast?
Ja, stimmt. Ich kann mich noch erinnern, wie wir da geredet haben. Das war eben im Herbst und ursprünglich war eigentlich nicht geplant, so lang weg zu sein, weil mein Plan wäre gewesen, letztes Jahr das Ra Extreme zu fahren, also die ganz lange Distanz. Und ich weiß noch, dass ich die gefragt habe und gesagt habe, oh, ich weiß nicht genau, ich hätte jetzt geplant, also der erste Teil von der Reise war in Australien, da Radl kaufen und schon ein bisschen trainieren und dann aber nochmal so 6 Wochen in Asien, wahrscheinlich nicht viel zum Trainieren. Und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass wir die Reise auch verlängert haben, weil vor allem deswegen, weil ich habe ja da Seiten nach dem Rad 1500, also ab Anfang September so Knieprobleme gehabt und habe dann mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag gar nicht mehr wirklich Radl fahren können oder laufen sowieso nicht, aber man hatte nach einer halben Stunde schon so immer das Knie weh an. Und man hat dann auch nicht wirklich rausgefunden noch vor der Reise, was das ist. Und die Reise war aber schon geplant so. Und das hat sich auch während der Reise oder während der ersten Monate jetzt nicht so viel gebessert. Ich habe dann schon fahren können wieder. Also eben, so wie du es angesprochen hast, wir haben uns dann wir waren in Australien mit einem Campervan unterwegs, haben uns den auch dort gekauft und dann auch zwar so Gravelbikes gekauft und sind dann halt ein bisschen gefahren. Aber es war so, manchmal habe ich ein paar Stunden fahren können, manchmal gar nicht. Also so diese Schmerz war jetzt auch nicht wirklich einordnbar. Und dann hat sich dann relativ schnell ergeben, dass das mit einer Radlsaison, dass das sowieso keinen Sinn hat. Dann letztes Jahr quasi, und da waren wir Gott sei Dank in der glücklichen Situation, dass wir noch ein bisschen flexibel waren und die Reise hinten auch so verlängern haben können und waren dann insgesamt fast 9 Monate unterwegs. Also war echt eine mega coole Zeit, ja. Genau.
Sehr beneidenswert, muss man sagen. Aber dann am Weg zurück oder irgendwann ist das Knie besser geworden und du hast dir gedacht, jetzt gehe das große Ra an, also unter Anführungszeichen das Ra Extreme, und bereitest dich gezielt darauf vor, oder wie ist es dazu gekommen, dass du sagst, du meldest dich da jetzt an?
Das war dann eigentlich so, ich bin dann Mitte Juli letztes Jahr zurückgekommen, habe dann nochmal MRT gemacht und da hat man dann wirklich erst gewusst, was das eigentlich ist beim Knie, und da habe ich dann angefangen können, auch mit Physio wirklich gezielt dran arbeiten. War mir aber irgendwie nicht sicher, wie schnell das geht oder ob das wirklich wieder so gut wird, dass ich dem Knie auch das zumuten kann, weil ich für mich halt gesagt habe, der Traum ist immer noch voll da, aber ich möchte halt jetzt nicht auf Teufel komm raus das machen, nur damit ich es gemacht habe und dann wieder so Probleme haben. Aber das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert, und so im September, Oktober herum habe ich es mir dann wieder gut vorstellen können, und da eigentlich so über den Herbst habe ich dann angefangen, wieder mehr fahren und so mich ein bisschen herangetastet und geschaut, ob wie viel das Knie jetzt gut aushaltet. Und ja, so im November, Dezember ist es dann wieder im Raum gestanden eigentlich, mit gezieltem Training und ja.
Also du bist ja bisher immer nur Supported-Rennen gefahren und du hast dann um die Zeit herum deine ersten Bikepacking-Erfahrungen gesammelt. Wenn ich das richtig gesehen habe, bist du genau das Gegenteil von mir gefahren. Ich bin von zu Hause nach Barcelona gefahren und du bist das von Barcelona nach Hause gefahren, oder? Im Winter.
Ja, genau. ich habe da im Dezember irgendwie so ein spontanes Zeitfenster gehabt und habe mir gedacht, vielleicht Italien oder Mallorca fliegen, und dann habe ich gedacht, wenn ich schon jetzt 2 Wochen am Stück Zeit habe, das war schon cool. So, ich habe das dann so für mich selber so tituliert, so Riding Home for Christmas, und bin dann eben nach Barcelona geflogen, genau. Also ich war davor schon oft Bikepacken, aber das war so die erste lange Tour ganz allein. Und ja, war echt cool.
Bist das im Touristenmodus gefahren oder schon mit dem Hintergrund, jetzt beginne ich zum Trainieren und das Ra wird mein großes Saisonziel?
Na, voll im Touristenmodus. Ja, absolut. Also ich wollte da bewusst nicht das hat mir dann irgendwie schon ein bisschen, also es war jetzt keine Überraschung, dass der Tag recht kurz war zu der Zeit. Aber ich habe es schwieriger gefunden, als ich mir davor gedacht habe, immer um eine Uhrzeit, dass ich nicht zu lang im Finstern dann fahre am Abend in einem Quartier zum sein. Vor allem, weil zu der Zeit echt viel nicht offen gehabt hat. Vor allem ich war jetzt ja nicht immer in irgendwie Touristenorte, sondern teilweise wirklich irgendwo in der Pampa. Und ja, also ich wollte bewusst nicht jetzt mega lang bis in die Nacht unterwegs sein, und genau, also habe das dann relativ als weit vor Radlfahrsicht relativ gemütlich gemacht.
Ich habe damals schon gedacht, dass du da immer wieder ein paar Postings gemacht, und das war wirklich auch cool zum Mitverfolgen, und ich habe mir gedacht, hey, die Elena, die kennt so gut auch bei Unsupported-Rennen sein. Weil wie gut du Radl fahren kannst, das wissen wir schon. Und wenn du jetzt auch so quasi selbst organisiert unterwegs bist, und du hast ja früher auch schon immer wieder Bikepacking-Touren gemacht, ich habe mir gedacht, echt so, das wäre sicher mal was für dich. Und dann habe ich irgendwie gesehen, dass du dich auch zum Race Across Austria angemeldet hast, wobei ich nicht weiß, wann du dich dazu entschieden hast. Weil ich selbst zum Beispiel habe mich recht spät dazu entschieden, weil ich von vornherein mir gedacht habe, hey, warum mechert man im Mai über den Großglockner fahren? Das macht irgendwie keinen Sinn. Das ist zu 80% nicht möglich. Und deswegen habe ich gedacht, nein, ich fahre aber kein Rennen mit, wo man irgendwie im Winter unterwegs ist, auf Berge über 2000 Meter. Und irgendwann habe ich gedacht, nein, positiv denken wird schon gut gehen. Irgendwie war es dann doch nicht ganz so schönes Wetter, aber wie schwer hast du dich dazu entschieden oder wie leicht hast du dich dazu entschieden, das erste Mal dann wirklich so unsupported Rennen zu fahren?
Da fällt mir gerade zu noch was ein, das war recht witzig, weil irgendwann, glaube ich, haben wir davor mal miteinander kurz geschrieben und ich habe nur gesagt, boah, ich glaube, das mit den Radlwegen könnte ich mir vorstellen, dass das mental echt schwierig wird, weil ich bin da davor, irgendwann Anfang Mai war das, eher am Glockner gefahren und dann das Stückel durchs Pinzgau abgefahren und da war ein schöner Tag, da war echt viel los am Radlweg und viel so verwinkelt und haben gedacht, puh. Und du hast mir dann nur zurückgeschrieben, nein, über den Radlweg mache ich mir keine Gedanken, aber über den Glockner. Und ich habe mir da gedacht, ja stimmt, das habe ich mir noch gar nicht so genau überlegt. Ich hoffe einfach auf gutes Wetter, weil ich da Anfang Mai kurz aufgefahren bin.
Ich möchte noch da ganz kurz einhaken, weil ich habe gerade vorher auf meinem Handy die Benachrichtigung gekriegt, genau heute vor einem Jahr war ich am Stelvio kurz, kein Schnee weit und breit in Sicht, also nur ganz auf der Spitze ein kleiner Fleck Schnee und die Webcam vom Stelvio gestern 50 cm Neuschnee, die Straße gesperrt. Also jetzt haben wir Juni, im Mai ist noch unberechenbarer das Wetter da im Hochgebirge.
Ja, definitiv. Also ich glaube, beim Racker hat es wahrscheinlich auch sicher einige Zentimeter am Glockner abgehauen, oder? Wenn wir da gefahren waren. ja, aber zurück zu der Frage. Also, ich habe dann auch nach der Barcelona-Tour dann so unsupported Rennen wollte ich immer schon, hat mich immer schon voll gereizt, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Und danach haben ein paar Leute geschrieben, ja, möchtest du nicht das Three Peaks fahren? Und das habe ich davor schon, also die letzten Jahre immer schon verfolgt und mir dachte, es ist richtig cool. Aber das hat heuer nicht so gut reingepasst wegen dem Ras oder das war halt recht knapp geworden dann mit der Erholung und so. Und dann haben wir gedacht, ja, gibt's da noch irgendwas anderes? Und ich wollte schon eigentlich gern entweder das Ran oder das Rai, also in Italien fahren. War dann aber im Februar länger krank und das war dann auch nicht so ideal vom Zeitpunkt. Deswegen hat's geheißen, such da was Ende Mai, Anfang Juni. Und dann ist so die Auswahl aufs Racker gefallen. Also ich habe mich, glaube ich, so 2 Wochen oder so, oder 1-2 Wochen entschieden, bevor ihr es dann im Podcast gesagt habt, dann haben wir gedacht, ah, voll witzig. Auch nicht ewig lang vorher.
Wenn du sagst, du hast das irgendwie quasi mit jemandem besprochen und es ist gesagt von, hey, suchst du bitte was zu dem Zeitpunkt. Du trainierst jetzt auch beim Max Kinselbauer, wenn wir das sagen dürfen, oder? Und leidest du gleich wie wir? Ist es für dich genauso hart? Hat er wenig Erbarmen? Und wie hat es mit deiner Knieheilung oder mit der Verbesserung deines Knies quasi zusammenpasst, wenn du jetzt so vermeintlich hartes Training machen musst beim Max?
Ja, also ich glaube, ja. Ich habe das Gefühl, mit mir da auch keine Gnade. Nein, das passt gut. Ich bin mega happy. Also ich finde es, für mich ist das Training nochmal ein großer Sprung jetzt gewesen von der Betreuung her und finde es echt cool. Ich habe dann erst im September oder im Oktober, wie es eben dann für mich klar war, dass ich wieder gezielt trainieren kann, geschrieben, hey, ich weiß, es ist schon mega spät, aber hast du noch einen Platz frei? Und dann hat er mir geschrieben, ja stimmt, es ist echt schon spät, aber schauen wir mal, was wir machen können. Und dann war ich voll froh, dass er einen Platz halt quasi gehabt hat für mich. Und fürs Knie, dadurch, dass ich viel K3-Training auch jetzt drinnen gehabt habe die letzten Monate, hat sich das jetzt vom Gefühl her jetzt auch beim Racker irgendwie auch voll positiv ausgewirkt. Also Es hat mir jetzt weniger, also ich habe es jetzt weniger gespürt wie auch vorher nach kürzeren Rennen, so wie beim Run oder so. Und ich denke schon, beziehungsweise habe ich das mit ihm besprochen und er hat auch gemeint, das kann damit gut zusammenhängen. Also ja, von dem her voll cool. Aber ja, ich leid genauso und verfluch genauso.
Nein, ich kann das nur bestätigen, also was irgendwie so kontraintuitiv ist, aber dass, wenn man sich vielleicht so ein bisschen denkt, ist das mit den Knie vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man dann das K3-Training wirklich durchziehen kann, das gibt einem auch mental irgendwie so den Boost, dass man weiß, okay, die Sitzposition ist gut oder das Knie hält, weil wenn man das K3-Training wirklich machen kann und danach keine Beschwerden hat, dann ist das mental für mich also extrem gutes Gefühl. Da weiß ich dann einfach, das passt.
Ja, für mich auch, Gott sei Dank, weil wenn das jetzt nichts gebracht hätte, das ist auch schon viel Leiden.
Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, also im September hast du die Entscheidung getroffen, das Race Around Austria 2024, das wird dein großes Ziel.
Genau, beziehungsweise habe ich mir da zu dem Zeitpunkt gedacht, es könnte hinhauen jetzt rein vom Knie her, von der Belastung her und habe es mir dann den Herbst über quasi, man dachte, ich schaue jetzt einfach, wie weit ich komme, wieder so quasi zurück zum Status quo, wie es dann 2022 war, weil da hat mir schon viel gefehlt durch die lange Pause, also selbst die Fahrten in Australien, aber es war einfach nichts mega Regelmäßiges und vor allem Strukturiertes und da war es echt gut, dass ich die Monate gehabt habe, wo ich ohne irgendwie viel Druck für mich selber einfach wieder langsam quasi aufbauen habe können und langsam wieder längere Fahrten machen habe können und nebenbei eben viel Physio, viel Krafttraining. Das hat, glaube ich, vom Zeitpunkt her nachher echt gut gepasst.
Vielleicht reden wir jetzt ein bisschen über das Race Across Austria. Wir haben uns ja getroffen in Nickelsdorf kurz vor dem Start und ich war ein bisschen, also aufgeregt, vielleicht nicht so richtig, aber angespannt und habe halt auch nachgedacht und dann haben wir uns gesehen und ich habe gemerkt, du bist auch irgendwie nicht so ganz locker und entspannt, die gehen auch gerade ganz viele Sachen durch den Kopf. Wie war denn so die Stimmung für dich das erste Mal bei sowas quasi die letzten Stunden vor dem Start?
Ja, also wenn ich da zurückdenke an das Gespräch und generell da vor dem Start, muss ich echt lachen, weil ich war so fertig mit meinen Nerven, ich war echt komplett fertig, weil ich einfach, also ich bin ja jemand, der relativ spontan und kurzfristig Sachen plant und bei den Supported-Rennen hat man ja dann doch irgendwie so eine gewisse Verantwortung dem Team gegenüber und kann jetzt nicht alles ganz spontan machen und hat da gewisse Sachen zum Organisieren wie Auto und so, das heißt, man muss ja das dann schon mit einer gewissen Vorlaufzeit machen. Und beim Racker war es jetzt so, ich habe das dann schon sehr lang auf mich zukommen lassen und die letzten zwei Wochen davor noch ziemlich viel organisiert oder versucht zu organisieren und auch dann nochmal mit der Wettervorhersage, dann habe ich mir nochmal ein bisschen was an Gewand gekauft und ziemlich geschwitzt, ob noch alle Sachen ankommen und so weiter. Bin dann am Montag nach der Arbeit mit meinem ganzen Zeug in Zug, mit dem ganzen Sack und Pack für die Checkpoints. Das war nicht gerade so einfach, weil ich gefühlt meine ganze Radlausrüstung da mitgenommen habe und in diese Turnbeutel gepackt habe, was man die Checkpoints abgeben hat können. Und ja, und sobald man dann eben in Nickelsdorf angekommen bin, war es echt, sind die Nerven ziemlich blank gelegen. Also ich war dann echt froh, wie der Startschuss dann gefallen ist und ich einfach mich aufs Radl setzen habe dürfen und fahren habe können.
Apropos kurzfristig, du hast auch relativ kurz vorm Rennen ein neues Fahrrad bekommen. Hat da das alles funktioniert mit der Sitzposition oder war das dann auch unterwegs ein bisschen eine Challenge?
Ja, es hat echt gut funktioniert. Also das war, da habe ich auch noch ziemlich geschwitzt, weil die Teile zum Teil auch sehr, sehr kurzfristig noch angekommen sind. Also ein bisschen Also ich habe dann noch Fitting gemacht, ein bisschen kürzerer Vorbau an das schmälere Lenker. Und ja, auch den, da funktioniert der nur, also ich habe dasselbe Thema wie der Strapsa mit dem Aufleger beim Damak. da habe ich mir Gott sei Dank die lange Version von dem Aufleger noch ausleihen können. Ja. Genau, es war alles sehr kurzfristig, aber es ist sie ausgegangen und es war Gott sei Dank vom Sitzen her echt super.
Ich glaube, ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, was wir alles dort besprochen haben, weil ich bin auch ziemlich nervös gewesen, weil irgendwie denkt man sich so, wow, okay, Turnbeutel für Checkpoint 1, für Checkpoint 2, für Checkpoint 3, tue da ein Schuh, da ein Müsli-Riegel, dort vielleicht ein zweites in Schuh, dort brauche ich Reservelicht, dann habe ich ein zweites Badl Hansch, wird vielleicht der Regen kommen beim 2er-Checkpoint oder erst beim 3er-Checkpoint, dann na vielleicht doch für jeden Checkpoint ein Badl Hansch, weil man weiß ja nicht, wann der Regen kommt und eine zweite Hosen und eine zweite Regenjacken und vielleicht doch eine dritte Regenjacken und ja, das hat bei mir auch dazu geführt, ich habe gewusst, wir haben miteinander geredet und uns irgendwie alles Gute gewünscht, aber was wir geredet haben, keine Ahnung.
Ja, witzig, aber es ist irgendwie ein beruhigendes Gefühl, dass selbst dir noch so geht, vor dem Start, trotz der ganzen Routine und Erfahrung.
Ja, weil irgendwie ist der Unterschied beim Transcontinental zum Beispiel, du weißt, du musst alles einfach einpacken und du lässt überhaupt nichts daheim, weil du hast unterwegs keine Möglichkeit zum was hinterlegen. Da fallen die Gedanken ein bisschen anders aus. Und da bereitet man sich da wirklich noch länger vor und du weißt, dort und da kann man einkaufen gehen. Aber was halt beim Racker der Vorteil ist, dass man die Depots hat und Sachen hinterlegen kann, macht sich da ein bisschen, man muss ein bisschen mehr nachdenken. Ja.
Ja, absolut. Aber ich finde, also gerade mit dem Wetter war es schon, und jetzt so für mich persönlich, auch fürs erste unsupported Rennen, also es war schon echt ein mega Vorteil mit die Depots. Es war schon echt cool, gerade so in Richtung Verpflegung und vor allem auch Gewand, warmes Gewand und Gewand wechseln und so. Es war schon, es hat ein bisschen echt viel Stress, finde ich, weggenommen für den Kopf.
Du bist dann reingestartet und normalerweise ist es ja dann so, dass man, sobald man am Radl sitzt und losrollt, dann fällt es ein bisschen ab und nach ein, zwei Stunden kommt man in einen Flow rein. Also vorausgesetzt, einen haut es nicht auf die Goschen, aber das hast du ja Gott sei Dank nicht gemacht. Du bist ja weiter als 50 Kilometer gefahren.
55 waren es bitte, wenn es schon blöde Kommentare von der Seite gibt.
Ja, zum Glück, aber mir ist es dann am Semmering gesagt worden, da hat mich dann ein Rackerauto überholt und gesagt, weißt schon, die Straße ist draußen, anscheinend ein Haus oder so. Und mir ist auch, ich glaube, dreimal ganz knapp ein Haus drüber gerannt. Vor allem, dann teilweise sind sie dann so parallel irgendwie neben einem hergelaufen und dann haben sie einen Haken geschlagen, dann haben wir gedacht, sie sind wieder weg, aber dann ist er doch ganz knapp wieder drüber gelaufen. Also sicher jetzt nicht mega Pech gehabt, dass der Haus drüber gerannt ist, so viel wie da unterwegs waren. Echt, es war ein bisschen ungut am Anfang.
Wie hast du generell die Streckenführung empfunden mit den Radwegen? Hast du das irgendwie angenehm gefunden, weg vom Verkehr? Oder war es für dich auch teilweise ein bisschen schwierig, dass halt die Radlwege dann ja verwinkelt waren und kurvig und klein und schmal?
Also ich finde es generell echt cool, dass die Möglichkeit gibt, dass die Strecken so vorgeplant ist. Gerade jetzt es gibt sicher einige Leute, die sagen, ich möchte es mal im Adventure-Modus probieren und mir ist es aber zu viel Aufwand, die Strecken irgendwie selber zu planen oder so. Aber ihr habt es eh schon auch im vorigen Podcast angesprochen und ich habe es auch so empfunden, ich finde, was cool wäre halt so die Flexibilität zum sagen, wenn man das jetzt im Race-Modus macht, dass man selber entscheiden kann, wenn ein Radlweg zu verwinkelt ist oder auch zu gefährlich. Also ich finde, Radlweg können ja auch gefährlich sein, jetzt wenn viel Leute unterwegs sind oder wenn der recht schmal ist oder so, dass man selber sagen kann, mir ist lieber, ich fahre auf der Straße. Dass man da ein bisschen Flexibilität hat. Also das habe ich teilweise schon auch recht grenzwertig gefunden. Und dadurch, dass das Wetter so schlecht war, war ja zumindest relativ wenig los. Aber ich glaube, wenn das Wetter richtig gut wäre und gerade am Feiertag, ist es nochmal ein bisschen schwieriger, wenn sehr viele Leute unterwegs sind und ja.
Nimm uns einmal mit auf die Strecke. Also du hast jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, aber so ganz genau haben wir ja noch nicht über die Strecke gesprochen. Start in Nickelsdorf, dann über den Semmering. Da ist Teile der Strecke, sind wahrscheinlich bekannt vom Run. Wie geht es dann weiter? Vielleicht einfach nur kurz überblicksmäßig.
Dann fahrt man runter nach Mürzzuschlag. Dann kommt da das ganze Tal, also Leoben durch und so weiter. Und dann geht's weiter da ins über den Schoberpass und dann ins Enztal, sage ich jetzt eh richtig, bei Rottenmann da vorbei, bis wir dann zum, ihr seid da die Ortskundigerin, ja. bis wir dann nach Irting kommt.
Da muss ich kurz einwerfen, das war für mich jahrelang mein Trainingsgebiet, wie ich in Leoben gewohnt habe. Da hat es im Winter nicht viele Möglichkeiten gegeben, außer Leoben nach Bruck, Leoben nach Wald am Schoberpass oder Leoben nach Judenburg. Und das bin ich halt hunderte Male gefahren, immer hin und her und dreimal am Tag oder so, weil die Berge waren halt zu verschneit. Und ich kann sagen, du hast das absolut richtig beschrieben.
Hättest du mit deinem Sturz eigentlich nur ein bisschen Zeit lassen können, dass zumindest die bekannte Strecke mitgenommen hättest?
Ja, ich hätte mir gern Zeit lassen mit meinem Sturz. Ganz egal, ob ich die Strecken kenne oder nicht. Ja, du bist beim ersten Checkpoint gewesen und hast danach ein kleines Video-Update gemacht. Und wenn es für dich in Ordnung ist, würde man das gern abspülen, weil du erzählst dann eigentlich eh, wie es da beim Checkpoint 1 und dort gegangen ist.
Guten Morgen. Ich habe jetzt ein bisschen über 300 Kilometer, es geht gerade voll gut. Die Kälte haltet mich gerade wach. Ich bin jetzt nach Irding vorbei und habe beim Basecamp, beim Checkpoint, alles aufgefüllt. Haben guten warmen Tee getrunken. Leider ein Schuh auf Ex, war nicht so gut wie der Tee. Aber ich glaube, jetzt habe ich wieder ein bisschen Kraft und jetzt kommt bald der Selfpass.
Hast du einen schlechten Entschuhr-Geschmack erwischt oder woher kommt der Unmut, dass Entschuhr nicht so gut schmeckt als Tee?
Nein, erstens war es nicht warm und zweitens, ich kenne ja diese dunkle Schokolade nicht, von der du immer so schwärmst, aber abgesehen davon habe ich noch keinen richtig guten Entschuhr-Geschmack entdeckt für mich.
Aber dann der Sölkpass, der war ein paar Wochen vor dem Rennen beim Unknown Race komplett gesperrt, da ist eine Lawine abgegangen, es war Schneefahrbahn bis zur Lawine, der war nicht zu befahren. Aber an dem Tag, wo du dann dort warst, war es fast sommerlich. Zumindest war die Straße trocken.
Stimmt, ja, es war echt schön. Es war zwar noch ziemlich kühl, weil da weite Teile schon noch im Schatten waren, aber es war richtig schön. Es hat sich für mich da ein bisschen zart, da war ich gerade ein bisschen miert und so. Und am Anfang geht es ja nicht steil, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, sondern relativ lang zieht es da so eine, zumindest ist mir da so vorgekommen. Aber vor allem, je weiter man dann aufkommt, war es einfach landschaftlich richtig schön. Es war ein Traum.
Wann hast du erfahren, dass der Glockner nicht Teil des Rennens wird und hat der Shuttle, der dann eingerichtet wurde, über den Felbertauern, hat der da irgendwie deine Pläne durcheinander geworfen, insbesondere deine Schlafstrategie? Hat es da Umplanungen bedurft?
Ich glaube, es ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, um Mittwoch um 12 Uhr offiziell kommuniziert worden. Das heißt, da war ich gerade irgendwo nach dem Sölkpass zwischen Steiermark und Kärnten unterwegs. Aber nachdem das Wetter ja so schlecht angesagt war, war es irgendwie eh mehr oder weniger klar. Also ich habe eigentlich auch vor dem Rennen nicht damit gerechnet, dass wir am Glockner fahren können. Und somit, nachdem es ja eigentlich geheißen hätte, man darf nur den offiziellen Bike-Shuttle benutzen im Felbertauern, Und der fährt ja von 22 Uhr bis 5.30 Uhr, glaube ich, oder so, nicht. Habe ich mir davor schon überlegt gehabt, weil mir war klar, um 22 Uhr den erwische ich nicht mehr. Also das kann sich nicht ausgehen. Aber ich habe schon gehofft, dass ich jetzt nicht erst um 5.30 Uhr quasi oben bin beim Dundelportal. Mit so dieser ganz ungefähren Kalkulation, was ich mir so zusammendacht habe. Und dann habe ich mir überlegt, wo ich am besten schlafe, weil Kötschach-Marten wäre schon ein bisschen früher gewesen. Vor allem dann hätte ich das ganze Lesachtal in der Nacht gehabt und dann noch von Lienz auf zum Felberdauern. Dann haben wir gedacht, wie kalkuliere ich das, dass ich nicht viel Zeit verliere. Vor allem wäre es dann blöd, wenn ich ein bisschen schneller bin und dann vielleicht um 4 Uhr oben bin, verschwitzt, warten muss, bis der Shuttle dann geht und dann schon voll ausgekühlt die Abfahrt machen muss. Und so bin ich dann auf das gekommen, dass ich mir ganz oben ein Zimmer reserviere. Da hat so einen den Tauernhof oder so das Kassen gegeben, die eigentlich erst im Juni aufgesperrt haben. Und ich habe dann angerufen und gesagt, ja, sie können mir schon vorher ein Zimmer geben. Im Endeffekt war es ja dann so, dass der PR dankenswerterweise dann in der Nacht auch einen Shuttle extra für die Teilnehmer organisiert hat. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich gar nicht müde bin, fahre ich direkt weiter und mache meine Schlafpause nicht da, wo ich reserviert habe. Und im Endeffekt war ich dann aber so müde auf zum Felberdauern hin, dass ich die Schlafpause dann gemacht habe. Ich war dann, glaube ich, um 1:30 in der Nacht oder so dort. Habe mich dann da 1,5 Stunden niedergelegt und bin dann weiter. Also von dem her hat es eigentlich echt super passt.
Der Pierre hat das nicht gewusst, dass du dich schlafen legen wirst, und der hat am Tracker geschaut und ist bereit gestanden im Auto beim Tunnelportal dich einzufangen und durchzuführen, und der hat dann schön geschaut, wie du dann eingekehrt bist, und er hat dann wirklich über 2 Stunden dort oben am Tunnelportal auf dich gewartet. Das hat er mir im Ziel erzählt.
Na, ganz so war es aber nicht. Also es ist ja dann relativ gleichzeitig mit mir der Patrick Wagner auf, der Drittplatzierte bei die Herren. Und den hat er dann, glaube ich, geführt. Und es war ganz witzig, weil ich habe dann wie ich im Zimmer war, meine Geräte und alles noch angesteckt. Und dann habe ich gesehen, dass er mal geschrieben hat, irgendwie, du, es wäre gar nicht mehr so weit, wo bist du oder so. Dann habe ich ihm geschrieben, ich lege jetzt 1,5 Stunden schlafen, ich komme dann. aber er hat mir das im Ziel auch erzählt, dass sie nur ein paar Minuten gewartet haben. Es war ganz witzig, ja. Weil luftlinienmäßig war ja der Tracker echt nah beim Tunnelportal, und von dem her hätte es ja auch sein können, dass er gerade irgendwie spinnt oder so. Ja, also war ganz lustig.
Es ist eine echt coole Geschichte. ich möchte trotzdem, oder ich habe mich schon so darauf gefreut, dir diese Frage zu stellen, weil die Turracher Höhe, also quasi der nächste steile Anstieg nach dem Sölkpass, den hast du jetzt gleich so übersprungen, als wäre es nichts Besonderes. Aber in Wirklichkeit ist die Turrach was Besonderes, weil sie ist nämlich besonders steil. Und immer sagen, obwohl das in der Steiermark ist, bin ich in meinem ganzen Leben erst einmal über die Turrach gefahren, und das war, glaube ich, eine meiner aller ersten Radlfahrten überhaupt. Da bin ich mit meinem Papa gefahren, das war noch in der Schulzeit. Da habe ich alte Laufschuhe angehabt, also die waren vor 25 Jahren schon alt, die gibt es jetzt gar nicht mehr, glaube ich, mittlerweile. Irgendeine weite Fußballhosen und ich glaube ein Fußballoberteil oder irgend so ein T-Shirt und natürlich irgendwie ein Kapperl und kein Helm. Und da bin ich mit dem Mountainbike aufgefahren, und ich weiß nur, das war die Hölle. Es hat irgendwie 22% oder so, glaube ich. Und auch die Abfahrt ist auf der Kärntner Seite ähnlich steil. Habe ich das nur falsch in Erinnerung? Oder ist die Tour auch wirklich so schwierig, wie es in meinem Kopf abgespeichert ist?
Ja, das ist witzig. Ich kann es da gar nicht so genau sagen, weil mir ist da gerade echt gut gegangen. Ich kann mich ja deswegen erinnern, weil da war gerade zufällig das Media-Team da, und da gibt es ja ein Video, wo ich dann sage, ah, mir geht's jetzt gerade wieder gut. Deswegen verbinde ich das jetzt mit der Tour, hören was, dass es da war. Weil irgendwie verschwimmt das in meinem, oder ist das in meinem Kopf dann so verschwommen, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass in Kärnten einfach dann, also dann war dann eigentlich nach der Tourhöhe dann in Kärnten, da dauernd auf und ab gegangen ist und irgendwie so ganz steile Stich waren. Wahrscheinlich waren es eh nicht steil, wahrscheinlich waren es nur so 12-13%, aber mir ist halt vorgekommen, es waren es 20% oder mehr, weil es dann auch schon so schwül war. Und die Tourhöhe selber ist mir nicht so schwierig vorgekommen, aber kann sein, dass das nur ein bisschen verschwimmt in meiner Erinnerung, weil es mir da gerade gut gegangen ist.
Ich bin damals aufgefahren mit, glaube ich, 3x7 Übersetzung. Das war damals gerade der Klassiker. Schon eine Zeit her, ja. Flo, kennst du die Tourach?
Ich kenne sie nur aus dem Winter und ich weiß, dass man da nicht ohne Schneeketten hinfährt. Also die hat man da jedenfalls dabei.
Okay, aber jetzt kurz sorry für den Zeitsprung. Wir waren ja eigentlich schon durch den Felberdauern-Tunnel durch irgendwie mit dem Shuttle und du bist dann Richtung Mittersil gefahren, oder? Beziehungsweise Richtung Gerloss-Pass, die alte Gerloss-Straße, wo der Flo schon erzählt hat, wie schön es dort theoretisch sein kann, wenn das Wetter mitspielt.
Genau, wenn man einen Ausblick hat. Ja, bei mir war es da auch nicht mehr schön. Also die Abfahrt vom Felberdauern war zum Glück noch trocken und ein bisschen auch noch im Pinzgau dann. Aber am Anstieg auf schon hat so dermaßen zum Schütten angefangen und ihr habt es eher schon gesagt im Podcast, aber die Abfahrt, das zieht sich ja ewig und ich bin mir da einfach vorgekommen, dass da oben stehen und die ganze Zeit irgendwelche Kübeln ausladen, weil die Straßengefühl einfach weggeschwommen ist. Und ja, da war es echt extrem kalt und durch den starken Regen auch. Und es hat dann Gott sei Dank auch wieder aufgelaut dann im Inntal und mir ist dann jeder irgendwie so kurz entgegengekommen. Und ich bin da gefahren mit meine Überschuhe und meine Regenjacken und alles zu, weil mir nur so kalt war. Genau.
Du bist die Passage, hast du gesagt, also eigentlich vom Glockner, aber dann bis Innsbruck die Strecke schon abgefahren. Also ich meine die Gegend rund um Innsbruck, da kennst du dich wahrscheinlich sowieso aus, aber die Passage war dann nicht neu für dich, also über die Gerloss, Zillertal raus und dann bis Innsbruck, das hast du alles gekannt. War das ein Vorteil?
Genau, das habe ich gekannt. Das Zillertal bin ich einmal so abgefahren, wie wir es jetzt beim Racker gefahren sind, weil das fahre ich einmal ein bisschen anders oder ja, den Teil am Radlweg habe ich zum Beispiel nicht gekannt. Aber das war, finde ich, recht einfach und ist gut gegangen. Und im Inntal fahre ich selbst mal, also da habe ich ein paar Wege auch noch nicht gekannt. Da fahre ich schon auch viel Radlweg, aber meistens auch ein bisschen anders, ein bisschen weniger verwinkelt.
Gibt es da mehr als einen?
Blöde Frage. Und die eine Passage da, wo man dann neben den Bahngleisen fährt, wo die Buschen so weit reinwachsen, dass man den Radlweg gar nicht mehr sieht, die war nur so mittelmäßig, habe ich gefunden.
Ja, teilweise echt irgendwie so, wo es Parallelwegeln gab, wo jetzt, glaube ich, nicht so viel Leute spazieren sind, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass da mehr Leute unterwegs waren als jetzt die Wege, die ich sonst kenne. War okay, mir hat das ein bisschen antrieben, dass ich gewusst habe, dass in der Nähe überall Leute stehen und anfeiern. Deswegen ist das dann auch relativ schnell vergangen. Das war dann ganz cool.
Ich wollte gerade sagen, also den Heimvorteil, bin ja wahrscheinlich 12-13 Stunden nach dir durchgekommen, den hat man gesehen, also ist ganz oft am Boden go Elena, also vor Innsbruck begonnen und bis weit ins Ötztal hinein war die Straße noch beschriftet.
Ja, da waren ein paar kleine Elfen unterwegs. Ich habe aber davor auch nichts gewusst, dass ich mich echt gefreut, wie ich es gesehen habe, es war echt cool.
Ich habe am Checkpoint in Mutters mit einigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen gesprochen, die auf der Adventure-Version unterwegs waren und für die war das so die große Frage bei dem Checkpoint, noch einmal schlafen gehen oder nicht. Du hast den Stopp dort aber relativ kurz gehalten und bist gleich weiter, oder?
Ja, relativ kurz ist relativ in dem Fall. Ich habe da echt viel Zeit verplempert, wo ich mich dann auch geärgert habe, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube durch einen Schlafentzug und dadurch, dass ich so viele Sachen versucht habe, nur mitzunehmen und eine zum Stopfen in meine Taschen, also alles, was warmes Gewand war, und gleichzeitig noch versucht habe, mein Gewand von davor zu trocknen, was eben nur voll nass war von dem Regenschauer da im Zillertal. Und dann wollte ich unbedingt noch Suppe essen, auf das habe ich mich gefreut bei den Checkpoints, weil die war so schön salzig und es war einfach richtig gut. Und ein paar Minuten habe ich dann kurz, aber nur in die Sonne, so ein, zwei Minuten, das habe ich nicht wirklich schlafen können, aber irgendwie habe ich dann, glaube ich, über eine Stunde da verplempert. Und im Nachhinein habe ich mich so geärgert, weil ja dann das Wetter so schlecht geworden ist. Und mir dann gedacht habe, wenn ich überall ein bisschen Zeit vorher eingespart hätte, hätte ich mir vielleicht noch am Schluss alles erspart. Aber im Nachhinein ist mir immer gescheiter. Aber genau, also schlafen legen wollte ich mir auf keinen Fall.
Und es passiert einfach so schnell. Also selbst bei mir, ich war nach 12 Stunden dort, aber man wird irgendwie so langsam. Man ist ein bisschen langsam im Kopf und man bewegt sich so langsam und dann wird halt ein Handgriff, der normalerweise in einer Sekunde erledigt ist, dauert plötzlich 10 Sekunden und dann habe ich wirklich alles dabei und wo ist jetzt mein Powerbank? Ah, die habe ich beim Radl vergessen. Also es wird dann einfach schnell sehr viel Zeit verplempert, ohne irgendwas weiterzubringen. Das ist echt frustrierend. Also selbst wenn man, so wie ich hinkommt, relativ frisch nach 12 Stunden Radl fahren, nur tagsüber. Also ich habe noch nicht einmal eine Nacht gehabt und habe dort schon so viel Zeit verplempert.
Aber das Gute ist, wenn du in dem Stadium bist, wo du dann so langsam wirst, da geht es dir selbst auch nicht mehr auf die Nerven, weil du bist im Kopf auch schon so langsam, dass dich selber gar nicht mehr stresst. Also, weiß nicht, beim Transcontinental noch 7 Tagen Reifen wechseln oder Schlauch wechseln, dauert ewig, aber es ist da auch schon wurscht irgendwie. Das ist nämlich das Gefährliche, dass dann wirklich, solange du noch dich selber ärgerst, wenn du Zeit verlierst, ist eh alles gut. Welche Uhrzeit war denn das, wo du da beim Checkpoint warst, beim dritten?
Ich glaube, das war so um die Mittagszeit, also ziemlich genau, oder 12:30 bis 1:30, irgendwie so muss das gewesen sein. Aber Flo, was hast du dann eigentlich für Sachen hinterlegt gehabt, weil du hast ja das quasi als einzigen Checkpoint gehabt, oder? Hast du da auch nochmal Gewand hinterlegt gehabt, oder?
Ich habe einfach zur Sicherheit eine zweite Garnitur Gewand hinterlegt, die habe ich aber dann nicht braucht. Ich habe nur das Unterleibel gewechselt, was komplett sinnlos war, weil eine halbe Stunde später war ich im vollen Regen und es war wieder alles nass. Und ein paar Getränke und ein Isopulver. Und die Powerbank eben, die ich dreimal hin und her getragen habe und nicht genau gewusst habe, warum ich die jetzt in der Hand habe und was ich eigentlich anstecken will.
Vielleicht würdest du damit ein funktionierendes Licht herstellen.
Genau, einen zweiten Akku fürs Licht, weil ich war mir relativ sicher, dass ich bei Tageslicht hinkommen werde, aber ich wollte nicht riskieren ohne Akku. Das heißt, einen Akku habe ich dabei gehabt und den zweiten habe ich dort gehabt. Und den habe ich noch einpackt, genau.
Kurz nach dem Checkpoint, na Blödsinn, das war eigentlich schon vor dem Checkpoint, na doch, nach dem Checkpoint, war halt dann die zweite Umleitung, wo dann auch das Kühtei und das Hantenjoch quasi aus dem Rennen genommen worden sind und das hat es dann durchs Inntal weitergefahren und dann über den Fernpass. Wie war das mit dem Fernpass? Hast du den einen Tag im Jahr erwischt, wo keine Verkehrshölle war und kein Verkehrsstau, oder warst du mittendrin im Verkehrsinferno?
Na, also wenn du mir den Tag nennst, wo den man da erwischen kann, dann bitte gern Insider-Info weitergeben. Den habe ich leider nicht erwischt.
Ich weiß gar nicht, ob es den gibt.
Wahrscheinlich nicht, ja. Wobei ich danach im Ziel mit anderen Teilnehmern geredet gehabt habe und die gesagt haben, am Donnerstag war es ja noch viel gescheiter, weil ja da der Schwerverkehr weggefallen ist, was ich gar nicht so bedacht gehabt habe. Aber da sicherlich, also alle, die am Freitag da drüber müssen, haben nochmal viel mehr getroffen hat. Also bei mir waren unter Anführungszeichen nur Wohnwegen und anderes Zeug unterwegs, wobei die Wohnwegen ja teilweise so groß waren, das war ja größer als meine Wohnung. Also war echt Wahnsinn, was da manche nachziehen. Und eben dadurch, dass die ja dann viel breiter sind wie die Autos, also mir ist auch ein paar Mal so gegangen, dass das echt sehr, sehr knapp war, dass mich einer erwischt hätte, weil die Leute es irgendwie nicht checken, dass er ein Wohnmobil einen Meter breiter ist wie ein Auto, habe ich das Gefühl.
Weil jetzt ja gerade parallel das Ram läuft, da sieht man auch die großen Wohnwagen, fällt mir gerade ein. Das sind also absolut überdimensioniert, aber in Amerika ist halt vor allem im Westen kein Verkehr. Da sind die Straßen breit und geradeaus und du siehst 100 Kilometer vorher, ob Gegenverkehr kommt oder nicht. Fernpass ist dann doch ein bisschen eine andere Nummer. Wie war das dann danach? Das war eine Passage, von der ich noch nie was gehört, dass das existiert, dieses Namlostal. Hast du das vorher kennt oder war das für dich auch eine Überraschung?
Ich habe das tatsächlich kennt. Ich bin das auch einziges Mal gefahren und habe das wunderschön in Erinnerung gehabt. Und zwar war das im Corona-Jahr, im ersten 2020, wie die Grenze zu war. Und das war quasi das einzige Mal, wo ich auch ein kleines Stück über den Fernpass gefahren bin und eben in dem Namlostal gefahren bin. Und dann so Tannheimer Tal kann man da ja weiterfahren. Also eigentlich eine wunderschöne Gegend, nur ich darf es jetzt eben im Normalfall nie erfahren, weil man da immer über den Fernpass ein Stück muss. Aber da war es super, weil da war eben kein Verkehr dadurch, dass die Grenze zu war. der einzige, also einer von den wenigen Vorteile.
Du hast gesagt, du hättest lieber weniger getrödelt, weil am Ende ist das Wetter nochmal so richtig schlecht geworden und dann hättest dir vielleicht eine Stunde im richtig schlechten Wetter erspart.
Und dazu schauen wir uns jetzt nochmal eins von deine Videos an, beziehungsweise hören rein.
Wieder mal ein Update, spät aber doch. Ich habe jetzt 900 Kilometer, jetzt geht es in die letzte Nacht rein. Bin super happy, es geht noch halbwegs gut. heute war ein bisschen durchwachsen. In der Nacht habe ich 1,5 Stunden geschlafen in einem schönen Bettchen. Und danach in der Früh hat es 2 Stunden sowas vom Binsker rüber ins Zillertal voll geschüttet. Geil, was passiert. Das war irgendwie echt zart. Danach hat es aber wieder voll aufgerissen im Inntal und so Innsbruck-Umgebung durchaus echt cool, weil einige Vereinskollegen und Freunde angefeiert haben. Das war mega motivierend. Und genau, jetzt bin ich da im Namlostal. Fernbus zum Glück gesund überstanden mit dem Verkehr. Und die Prognosen sind ein bisschen nass für die Nacht. Ich hoffe, dass wir, ja, dass ich noch halbwegs gut davon komme. Und die, vor allem den Teilnehmern, die dann später noch am Weg sind, wünsche ich, dass nicht ganz so eintrifft, wie es jetzt die Regenmengen so vorhergesagt haben. Genau. Aber sonst noch ein paar Stunden versuchen, das Beste auszuholen.
Wie haben Sie diese Aussichten dann bewahrheitet?
Ja, leider nicht allzu gut. es hat dann witzigerweise, glaube ich, ein paar Minuten, nachdem ich diese Nachrichten aufgenommen habe, einfach zum Regnen angefangen. hat dann zwar zwischenzeitlich ganz kurz wieder aufgehört, aber danach ist dann so richtig losgegangen. also ab da auf, ja, ab dem Anstieg zum Hochdannbergpass hat es angefangen und ist dann immer stärker geworden. Und ja, immer kälter geworden, logischerweise mit der Höhe.
Aber es ist bei dir noch bei Regen geblieben. Also den Schneefall, den hast du noch vermieden. Du warst noch vor dem Schneefall drüber.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es hat 2 Grad oder so oben gehabt und am Tag drauf, die Fotos und Videos haben richtig zart ausgeschaut, wie es dann alles weiß war daneben. Also da habe ich echt nur Glück gehabt und alle, die da dann drüber gefahren sind, sind überhaupt richtige Helden, weil das ja voll zart.
Du bist da in die Nacht reingekommen, hast gesagt. Also du bist dann hoch Tarnberg, die Abfahrt und Verschienerjoch im Finsteren gefahren.
Genau, also ich war so um 11 am Abend, glaube ich, war ich beim Anstieg zum Hochtarnberg. Und mein Plan war einfach, also ich habe mir das ausgerechnet gehabt und habe mir irgendwie gedacht, in meiner Naivität, so um 2 oder so herum, 2:30 im Ziel sein, das in der Nacht, das kann realistisch sein. Und irgendwie, es war dann schon im Anstieg am Hochtarnberg echt kalt und nass, aber es ist nicht irgendwie gegangen. Und da kommt so das letzte Stückel, das sind, glaube ich, nur, ich weiß nicht, 200 Höhenmeter, bis ganz auf, wo es dann relativ ungeschützt ist, glaube ich. Ich habe es jetzt zwar nicht gesehen, aber ich habe so das Gefühl gehabt, weil dann der Wind einfach waagrecht gekommen ist quasi und den Schnee, den Regen so einige peitscht hat. Und da ist dann einfach so richtig kalt geworden und in der Abfahrt habe ich irgendwie, also sowas habe ich noch nie gehabt, dass ich das Gefühl habe, ich kann das Radl einfach nicht mehr kontrollieren. Ich glaube, es hat da ein bisschen zusammengehängt mit dem Schlafentzug und so. Und dann bin ich, habe ich in Schopenau, das ist ja dann quasi ganz relativ weit unten zwischen Hochtarnberg und Faschina, mal noch ganz spontan ein Zimmer nehmen müssen. Genau.
Hat dir da jemand aufgemacht, um wann warst du dort? Nach Mitternacht? Oder wie bist du zu dem Zimmer gekommen?
Ja, es war eine sehr kuriose Situation, weil ich habe davor am Anstieg am Hochtarnberg auf einen anderen Teilnehmer überholt, den Christian Lackner. Und in der Abfahrt war mein, also ich bin da, glaube ich, echt sehr, sehr langsam dahergekrochen. Und weil ich auch so Angst gehabt habe und weil ich irgendwie weder die Finger noch irgendwas mehr gespürt habe. Und mein Licht, dadurch, dass eben so geringert hat und das irgendwie auch gespiegelt hat auf der Straße und alles, hat die Stufe, die ich eingeplant habe, nicht mehr so gut geleuchtet. Und ich habe es aber nicht auf die nächste Stufe mehr drehen können, weil dann wäre sie das mit Marco nicht mehr ausgegangen. Und auf einmal ist von hinten wer hergekommen mit einem viel besseren Licht. Das war dann eben der Christian und ich war so froh drüber. Und dann sind wir so quasi das letzte Stück von der Abfahrt noch gemeinsam gefahren. Und in Schopenau habe ich ihn dann gefragt, ob er das jetzt auch gerade so grenzwertig findet oder ob ich mich da irgendwie gerade, weil ich habe mir dann gedacht in meinem Kopf, ich steigert mich da voll ein. Und er hat dann aber auch gesagt, er findet es gerade echt mega zart. Und witzigerweise ist dann noch auf einmal ein Zweierteam hergekommen in Schopenau, die dann gefragt haben, was wir da jetzt tun, ob wir da jetzt stehen bleiben. Und das ist ja so ein kleines Kaff, also da war ja nichts los und ich habe einfach gesagt, ich brauche jetzt ein Zimmer. Und sie haben mir gesagt, ja, du wirst jetzt da kein Zimmer finden und Mitternacht, da ist niemand, vergiss es. Und ich war da irgendwie so, ich habe gewusst, ich kann da jetzt nicht weiterfahren. Ich muss da jetzt irgendwie wem außerklingeln. Dann hat noch irgendwer miteinander geredet, witzigerweise, ein bisschen weiter weg. Und den habe ich dann gefragt. Und der hat auch gesagt, na, keine Chance. Und ich gesagt, Sie müssen jetzt da irgendwem bitte anrufen, weil ich brauche unbedingt ein Zimmer. Und ja, echt witzig, weil die, mit denen er da vorher geredet gehabt hat, in dem Haus, die hat er dann angerufen und zu denen bin ich dann gleich eine, ich gesagt, ich brauche da jetzt ein Zimmer und habe mich gleich in den Hauseingang eingestellt, bin immer weggegangen und die waren, glaube ich, auch sehr perplex und haben aber sogar eine Ferienwohnung gehabt, die sie normalerweise vermieten. Und die drei Burschen sind dann auch dort geblieben. Es war echt eine witzige Situation, weil zuerst bin nur ich dort gestanden, dann ist noch der Christian hergekommen und dann sind die anderen zwei hergekommen und die Vermieterin quasi hat dann gesagt, wie viel kommen denn da jetzt noch? Also ich glaube, die waren leicht überfordert, dass da um 12:30 in der Nacht auf einmal 4 glatschnasse verrückte Radlfahrer da gestanden sind. Also es war echt im Nachhinein wirklich witzige Situation. Aber irgendwie so unsere Rettung.
Herrliche Geschichte irgendwie. Beim Flo habt ihr euch gegenseitig die Jacken zugemacht, oder? Ja. Und habt euch irgendwie gegenseitig vor der Unterkühlung bewahrt und da habt ihr gemeinsam irgendwie noch ein Zimmer gekriegt. Das ist schon, da sieht man wieder ein bisschen den Spirit und auch den Abenteuerfaktor.
Wie lang bist du da geblieben?
Geplant war gewesen eine Stunde und ich bin dann aber, also der Christian ist dann nach einer Stunde auch weitergefahren und hat mir dann dankenswerterweise noch seinen Ladestecker gegeben und mit dem, dann habe ich entschieden, ich bleibe jetzt noch mal eine halbe Stunde länger und habe dann mein Licht noch aufgeladen, was echt eine gute Entscheidung war, weil sonst war es, glaube ich, nicht mehr ausgegangen bis ins Ziel.
Aufwärmen hast du nicht brauchen, weil Faschina ist sehr steil. Da wird es da gleich mal warm, oder?
Ja, witzigerweise nicht. Das habe ich mir auch gedacht. Haben wir gedacht, das geht jetzt eh noch mehr auf und dann kann man eigentlich nur mehr auf der Abfahrt dann auch wieder zu kalt werden. Aber mir war in der Auffahrt schon wieder so kalt. Das war, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich kenne das eigentlich so überhaupt nicht. Es war ganz schräg. Ich meine, die Sachen waren natürlich alle noch nass und so, aber normalerweise wird einem jetzt ja im Anstieg trotzdem nicht kalt. Aber ich weiß noch, es waren dann noch kurz vor, also so 2 Kilometer vorm höchsten Punkt, kommt er dann so, also keine Zwischenabfahrt, aber es ist ja dann relativ flach. Und da waren wir dann schon wieder so kalt und dann waren es, glaube ich, noch 1,6 Kilometer am Garmin. Und auf einmal ist da eine Galerie gekommen, wo gestanden ist 1400 Meter und ich habe mich so gefreut. Ich habe mir einfach nur gedacht, wie schön, das ist bis fast ganz auf für Trockenfahren. Es war so schön.
Ich habe noch mit anderen Teilnehmerinnen geredet im Ziel und diese Galerie, die haben alle sehr zu schätzen gewusst. Das war wirklich ein Lebensretter, die letzten 1500 Meter zum Gipfel des Faschina Jochs. Die haben alle geliebt.
Hat es bei dir am Faschina Joch auch schon geschneit oder hat es da geregnet?
Hat gerade angefangen. Es hat geregnet und hat dann gerade zum Schneien angefangen. Danach ist es ein bisschen trügerisch. Man denkt, jetzt ist man gleich im Ziel und dann durchs Walsertal geht's nochmal, da macht man nochmal ordentlich Höhenmeter. Da ist mir super gegangen, die habe ich gut vertragen und da habe ich mir aber gedacht, die könnten, wenn man da ein bisschen müder ist als ich, brutal zach werden.
Bei mir ist mit der Müdigkeit dann auch gut gegangen durch die Pause davor. Also müde war ich eigentlich gar nicht. Nur mit der, also durch die Kälte und das Zittern, das war, das hat sich einfach so ewig gezogen, weil das, also von diesem Pausen auf Schopenau weg waren es dann eigentlich ja eh noch mehr 56 Kilometer, glaube ich, und 1200 Höhenmeter. Das ist ja wirklich, wo man sich denkt, wieso macht man dafür auch überhaupt noch Pause? Aber das war Wahnsinn, wie sie das ziehen hat können. Im Nachhinein unglaublich. Und eh so wie du sagst, dann kommt ja nochmal dieser eine Zwischenanstieg, bevor man dann ganz unten im Tal ist. Und ja, dadurch zieht es irgendwie noch länger. Aber ich glaube, bei schönem Wetter muss es echt schön zum Fahren sein. Das also ich möchte jetzt echt gerne nochmal ausprobieren.
Die Gegend war echt wunderschön. Also kann man sich, glaube ich, an einem schönen Sommertag einmal anschauen.
Wir haben noch ein letztes kurzes Video von dir, das wir jetzt, glaube ich, zu der Passage abspielen. Und da muss man noch eins dazu sagen, dass meistens macht man Videos, wenn es einem gut geht, grundsätzlich. Weil einerseits, wenn es finster ist, wenn es nass ist, hat ein Video keinen Sinn. Oder irgendwie, dass man selbst irgendwas dokumentiert mit einem Selfie oder mit einer Sprachnachricht. Und wenn man richtig schlecht drauf ist, macht man es mal auch nicht, weil da hat man einfach keinen Bock drauf. Da ist man genervt und da leidet man eben in andere Sachen. So ein bisschen Selfies und Videos macht man nur dann, wenn es einem gut geht normalerweise. Deswegen ist es auch, obwohl es so spannend wäre, gerade bei Ansabordetrainern schwer, solche Momente irgendwie festzuhalten. Währenddessen beim Ram oder beim RAF findest du ganz oft super Aufnahmen, wo jemand gerade ein Tief hat und das dann irgendwie überwältigt oder da wieder rauskommt. Aber das letzte Video geht ein bisschen in die Richtung. Man sieht zwar nichts, es ist komplett schwarz, aber man hört zumindest und da hört man dann schon, dass du gerade echt am Durchbeißen bist.
Ich möchte dich nur kurz daran erinnern, dass wir ein Podcast sind, also sehen tut man sowieso nichts.
Nein, aber es macht einen Unterschied, wenn man hört, dass es schöne Bilder zu sehen gäbe oder wenn man sagt, es ist stockfinster und man hört nur den Regen im Hintergrund plätschern.
Ein kurzes Update noch, weil ich habe jetzt 1000 voll. Jetzt sind es noch ca. 30 Kilometer bis zum Ziel und es wird schon so langsam ein bisschen dämmerig. Ich habe es irgendwie über das verschiedene Joch und über den Hochtannenbergpass geschafft. Aber es war nicht so cool. Es war strömender Regen, 2-3 Grad oben, voller kalter Wind, dann Regen herbeitscht, ein bisschen Nebel. Aber geschafft und was mit der, wieso das jetzt doch so lange dauert hat, beziehungsweise was mit der langen Pause auf sich hat, erzähle ich dann später.
Und hat es dir gefallen von den Bildern her?
Traum.
Ja, da hast du wirklich, glaube ich, gut mitgeteilt, also zwischen den Zeilen, wie es dir geht. Aber super, dass man solche Sachen irgendwie auch festhält. Ich glaube, auch für dich selbst ist irgendwie schön, im Nachhinein sich noch daran zu erinnern, weil man viele Sachen dann irgendwie vergisst oder das ein bisschen verschwimmt in der Erinnerung. Und deswegen ist, glaube ich, einfach cool, wenn man hin und wieder was einfach dokumentiert, wie so ein Tagebuch quasi.
Ja, das stimmt voll, weil also in dem Fall war es so, mein Freund hat mich da immer ein bisschen dran erinnert, beziehungsweise aufgefordert zu den Updates, weil der hat meinen Instagram-Account ein bisschen gemanagt während dem Rennen. Ja, weil man einfach immer ein paar Fotos geschickt und so. Und dann hat er immer gesagt, hey, es war jetzt wieder quasi eine gerade Zahl an Kilometer, also so immer nach 100, 200, 300, wo bleibt's Update? Und dadurch habe ich das dann auch gemacht und bei dem bin ich, glaube ich, dann das letzte Mal irgendwie stehen geblieben vom Ziel und habe mir gedacht, nein, jetzt muss ich doch noch, jetzt sind die 1000 voll und es war dann trotzdem der nicht so tollen Stimmung oder Situation gerade irgendwie cool, einfach 1000 Kilometer zu haben. Aber so wie du sagst, es ist im Nachhinein, möchte man dann eh irgendwie nicht nur die schönen Momente sich erinnern, sondern das Schlechte verdrängt mir dann eh immer gern. Und oder schlechte, herausfordernde halt.
Apropos schlecht, wie ich ins Ziel gekommen bin, war der Robert Müller da und die erste Frage, die er mir gestellt hat, Nenzing, bist du gefahren oder hast du geschoben? Die Frage stelle ich dir jetzt auch.
Ist das dieser letzte Stich?
Ganz genau, der letzte Berg vorm Ziel.
Ach Gott, ja, weißt, das war, glaube ich, eines von den ersten Sachen, was ich zum Wagner-Steff im Ziel gesagt habe. Dieser Stich, was ihr so am Schluss noch eingeplant habt, sie haben mich da verfahren, weil da ist sie dann irgendwann so links umgegangen. Und die Kinder haben da ja so schöne Zeichnungen auf dem Asphalt gemalt gehabt, oder? Und diese Zeichnungen sind aber gerade weitergegangen und gerade weiter ist aber mindestens genauso steil aufgegangen. Und ich habe in meinem Delirium da gar nicht mehr am Garmin geschaut und bin einfach gerade weitergefahren. Und bis ich einfach gemerkt habe, dass ich falsch bin, war ich da schon viel weiter. Und dann habe ich natürlich, dann bin ich mal abgestiegen, dann habe ich mein Radl in dem Regen mit die Klitschuhe, dieses steile Stück da irgendwie runtergeschoben. Und dann natürlich da den Rest da aufgeschoben. Also nicht gefahren.
Mir ist jetzt gleich gegangen. Ich bin auch den Bodenmarkierungen, würde ich es nennen, nachgefahren. Aber ich habe dann am Rad sitzend umgedreht und habe den Schwung dann mitnehmen können und habe den Berg gerade so geschafft mit dem Schwung.
Ich möchte nur anmerken, dass Radlschieben jetzt eh wieder cool geworden ist.
Ja. Da fällt mir noch ein, ich glaube, die Janschis, also die Martina und der Christoph, haben sogar irgendwie eine Story gemacht, dass sie jetzt die Hitten bis ins Ziel schieben da auf oder so. Es war echt witzig.
Ich habe das auch gesehen, ja, ich freue mich immer wieder, wenn meine, sagen wir mal, selbstironisch festgehaltenen Schwächephasen von Friends Continental für so viel Aufheiterung und Aufmunterung sorgen. Aber es hilft nichts. Hin und wieder ist es einfach so und hin und wieder geht's nicht anders, dass wie das depperte Radl da so einen depperten Anstieg raufschirmen. Wie waren die Emotionen bei dir im Ziel? Das Video, was es gegeben hat, du hast echt wirklich, also fertig ausgeschaut. Man hat gesehen, dass du echt gerade gelitten hast, dass der kalt war, dass du irgendwie komplett am ganzen Körper irgendwie zittert hast oder steif warst und die Augen waren ein bisschen geschwollen. Also man hat gesehen, dass du echt gerade einiges durchgemacht hast. Wie war es in dir drinnen?
Ja, ich glaube noch viel intensiver, als was man gesehen hat. Also ich finde auch, das war für mich ein großer Unterschied jetzt zum Supported, dass man, egal ob es jetzt besonders schöne Momente sind oder besonders herausfordernde, man kann das dann doch immer wieder mit dem Team irgendwie teilen. Und das war ja da jetzt, oder ist ja generell beim Unsupported halt einfach nicht so. Und dadurch, dass gerade da das letzte Stück einfach so Grenzerfahrung für mich war, hat sich das irgendwie dann echt voll aufgestaut gefühlt. Und das war irgendwie so ein Mix aus Erleichterung, dass ich gut angekommen bin, dass jetzt vorbei ist, Dankbarkeit, dass mir nichts passiert ist, Stolz, dass ich es geschafft habe und einfach voll viel Freude und also ganz, ganz viel gemischte Emotionen, aber ja, ich habe mich echt gefreut und es ist dann alles irgendwie auf Anschwall, ist ganz viel abgefallen und das war, glaube ich, dann auch das, was man irgendwie durch das Video ein bisschen gesehen hat.
Als Test fürs Ra Extreme bist du zufrieden?
es gibt sicher noch vieles, was ich verbessern kann. Aber grundsätzlich mit der Leistung jetzt so körperlich bin ich zufrieden, ja.
Dass du körperlich zufrieden bist, ist sehr schön. Ich glaube, der Max wird auch mit dir körperlich zufrieden sein. mit deiner körperlichen Leistung und ich glaube auch mit der emotionalen Achterbahnfahrt wird sicher auch einiges an positiven Dingen zurückbleiben. Die negativen vergisst man eh, außer man hat so ein Video, das kann man dann nicht löschen, schlimmstenfalls oder irgendwo archivieren. Und auf jeden Fall, ich habe jetzt echt Gänsehaut gehabt beim Zuhören. Danke für die schönen Erzählungen. Und wo es sicher gute Aussichten gibt, dass du den Glockner, der jetzt gesperrt war, der Gerlos, der verregnet war, das Kühtheit, das du nicht gefahren bist und das Verschienerjoch und den Hochtarnberg, das wirst du in 2 Monaten circa hoffentlich bei bestem Wetter erleben mit Betreuerteam, wo man die schönen Momente dann auch teilen kann.
Ja, auf das freue mich schon extrem und ja, bin voll dankbar, dass ich wieder auf so ein cooles Team erzählen darf, dass sie die Zeit nehmen und mich da unterstützen möchten. Und es sind doch einige dabei, die ja vor 2 Jahren dabei waren. Und ich glaube, das wird wieder richtig, richtig coole Tage gemeinsam.
Wir wünschen dir viel Erfolg, alles Gute, bleib gesund und trainier noch brav, bis soweit ist. Und lass das Laufen weg.
Ja, danke. Ich wünsche euch auch, meine, ihr habt so beide auch große Rennen für euch jetzt in nächster Zeit. Ich werde brav dort watchen. Und euch auch. Toi, toi, toi.
Und hoffentlich, wenn wir uns wieder mal sehen, sind wir dann nicht wieder in so einem gestressten Zustand, dass man nachher nichts mehr davon in Erinnerung hat, sondern vielleicht merken wir uns dann auch, was wir gesprochen haben.
Ja, das wird super.
Podcast-Werkstatt.